Ich erinnere mich, wie wenn es gestern gewesen wäre des Mannes, wie er in die Tür unseres Hauses hereinkam, während seine Schifferkiste ihm auf einem Schiebkarren nachgefahren wurde. Ein großer, starker, schwerer, nussbrauner Mann. Sein teeriger Zopf hing ihm im Nacken über seinen fleckigen blauen Rock herunter. Seine Hände waren schwielig und rissig mit abgebrochenen schwarzen Fingernägeln. Und der Säbelschmiss, der sich über die eine Wange hinzog, war von schmutzig weißer Farbe. Er sah sich im Schenkzimmer um und pfiff dabei vor sich hin. Und dann stimmte er das alte Schifferlied an, das er später so oft sang.
15 Mann bei des Toten Kist, jo ho ho und ne Buddel Buddel rum.
In der zitterigen hohen Stimme, die so klang, wie wenn eine Ankerwinde gedreht würde. Dann schlug er mit einem Knüppel so dick wie eine Handspeiche gegen die Tür, und als mein Vater erschien, verlangte er barsch ein Glas Rum. Als dieses ihm gebracht worden war, trank er es langsam aus, wie ein Kenner mit der Zunge den Geschmack nachprüfend, und dabei sah er sich durch das Fenster die Strandklippen und unser Wirtsschild an. Schließlich sagte er,
»Das ist eine nette Bucht und eine angenehm gelegene Grogkneipe. Viel Gesellschaft, Mat?«
Mein Vater sagte ihm, Gesellschaft käme leider nur sehr wenig.
»So? Na, dann ist das die richtige Stelle für mich. Heda, ihr Mann, Mann!«
rief er dem Mann zu, der den Handkarren schob.
»Ladet mal meine Kiste ab und bringt sie nach oben. Hier will ich ein bisschen bleiben. Ich bin ein einfacher Mann. Rum und Speck und Eier, weiter brauche ich nichts. Und außerdem die Klippe da draußen, um die Schiffe zu beobachten. Wie Sie mich nennen könnten? Kapitän können Sie mich nennen. Ach so, ich sehe schon, worauf Sie hinaus wollen. Da!«
Und er warf 3 oder 4 Goldstücke auf den Tisch.
»Wenn ich das verzehrt habe, können Sie mir Bescheid sagen«,
rief er, und dabei sah er so stolz aus wie ein Admiral. Und in der Tat, so schlecht seine Kleider waren und so gemein seine Sprechweise, er sah durchaus nicht wie ein Mann aus, der vor dem Mast fuhr, sondern war offenbar ein Steuermann oder ein Schiffer, der gewohnt war, dass man ihm gehorchte oder sonst gab's Prügel. Der Mann, der den Schiebkarren gefahren hatte, sagte uns, die Postkutsche hätte ihn am Tag vorher am Royal George abgesetzt. Er hätte sich erkundigt, was für Gasthöfe an der Küste wären, und als er gehört hätte, dass man unser Haus lobte, und besonders, so vermute ich wenigstens, als man es ihm als einsam gelegen beschrieb, hätte er beschlossen, bei uns Aufenthalt zu nehmen. Und das war alles, was wir über unseren Gast erfahren konnten. Er war ein schweigsamer Mann. Den ganzen Tag lungerte er an der Bucht oder auf den Klippen herum und sah durch sein Messingfernrohr über See und Strand. Den ganzen Abend aber saß er in einer Ecke der Schenkstube ganz dicht am Feuer und trank Rum und Wasser, und zwar eine sehr steife Mischung. Wenn jemand ihn anredete, antwortete er für gewöhnlich nicht, sondern sah nur plötzlich mit einem wütenden Blick auf und blies durch seine Nase wie durch ein Nebelhorn. Und wir und unsere Besucher merkten bald, dass man ihn dann in Ruhe lassen musste. Jeden Tag, wenn er von seinen Gängen zurückkam, fragte er, ob Seeleute auf der Landstraße vorübergekommen wären. Anfangs dachten wir, er fragte, weil er sich nach Gesellschaft von Kameraden sehnte. Schließlich aber merkten wir, dass er im Gegenteil es zu vermeiden wünschte. Wenn ein Seemann im Admiral Benbow einkehrte, wie es ab und zu geschah, wenn Leute auf der Küstenstraße nach Bristol gingen, so sah er sich ihn durch das verhängte Fensterchen in der Tür an, bevor er die Schenkstube betrat. Und wenn solch ein Seemann anwesend war, verhielt er sich immer mäuschenstille. Vor mir suchte er auch kein Geheimnis aus der Sache zu machen, sondern er beteiligte mich im Gegenteil gewissermaßen an seiner Unruhe. Er hatte mich nämlich eines Tages beiseite genommen und mir versprochen, er wollte mir am 1. jeden Monats ein silbernes 4-Penny-Stück geben, wenn ich bloß mein Wetterauge offen halten wollte nach einem Seemann mit nur einem Bein und wenn ich ihm, sobald er auftauchte, augenblicklich Bescheid geben wollte. Wenn nun der Monatserste da war und ich meinen Lohn von ihm verlangte, dann kam es oft genug vor, dass er nur durch die Nase blies und mich mit einem wütenden Blick ansah. Aber bevor die Woche zu Ende war, hatte er es sich jedes Mal besser überlegt. Er brachte mir das 4-Penny-Stück und wiederholte seinen Befehl, nach dem Seemann mit dem einen Bein Ausguck zu halten. Wie dieser Seemann mich in meinen Träumen verfolgte, brauche ich kaum zu sagen. In stürmischen Nächten, wenn der Wind die 4 Ecken unseres Hauses schüttelte und die Brandung in der Bucht gegen die Klippen donnerte, sah ich ihn in 1000 Gestalten und mit 1000 teuflischen Gesichtern. Bald war das Bein am Knie abgenommen, bald dicht an der Hüfte. Dann wieder war er ein ungeheuerliches Geschöpf, das immer nur ein einziges Bein gehabt hatte, und zwar mitten unter dem Rumpf. Ihn zu sehen, wie er sprang und lief und mich über Gräben und Hecken verfolgte, das war für mich der fürchterlichste Nachtmahr. So musste ich eigentlich mein monatliches 4-Penny-Stück recht teuer bezahlen, denn ich bekam dafür diese grässlichen Traumgesichte in den Kauf. Wenn ich vor dem einbeinigen Seemann eine schreckliche Angst hatte, so hatte ich dafür vor dem Kapitän selber weniger Furcht als andere, die ihn kannten. An manchen Abenden nahm er mehr Rum und Wasser zu sich, als sein Kopf vertragen konnte. Dann saß er zuweilen, ohne sich um irgendeinen Menschen zu bekümmern, und sang seine ruchlosen, alten, wilden Schifferlieder. Zuweilen aber bestellte er Runden und zwang die ganze zitternde Gesellschaft, seine Geschichten anzuhören oder als Chor in seine Lieder einzufallen. Oft zitterte das Haus von dem Johoho und ne Buddelbuddel rum. Alle Nachbarn stimmten aus voller Kehle ein, mit einer Todesangst im Leibe, und einer sang noch lauter als der andere, damit nur der Kapitän keine Bemerkungen machte. Denn wenn er diese Anfälle hatte, war er der ungemütlichste Gesellschafter von der Welt. Dann schlug er mit der Faust auf den Tisch und gebot Ruhe. Wenn irgendeine Zwischenfrage gestellt wurde, regte er sich fürchterlich auf. Manchmal aber noch mehr, wenn keine Frage gestellt wurde, weil er dann glaubte, die Gesellschaft hörte nicht auf seine Geschichte. An solchen Abenden durfte keiner die Schenkstube verlassen, bis er selber vom Trinken schläfrig geworden war und ins Bett taumelte. Am meisten Angst machte er den Leuten mit seinen Geschichten. Und fürchterliche Geschichten waren es allerdings.